Willkommen zum zweiten Modul des MVA-Kurses über C++. In diesem Modul werden wir das Thema der Iteratoren näher beleuchten. Wir werden starten mit dem Konzept der Iteratoren, speziell natürlich im Kontext von C++. Anschließend betrachten wir die neuen Iteratorschleifen, die in C++ 11 neu hinzugekommen sind, um dann zu sehen, wie wir ganz einfach eigene iterierbare Objekte und eigene Iteratoren erstellen können. Doch zunächst zum Thema der Iteratoren an sich. Ein Iterator ermöglicht eine Iteration durch eine Menge. Es ist ganz wichtig, dass es einfach eine beliebige Menge ist und nicht irgendwie fortlaufender Speicher oder ein ganz bestimmtes Layout im Speicher, sondern es ist einfach nur eine beliebige Menge. Diese Menge kann aber natürlich ein Array sein. Das ist die einfachste Menge, die man sich vielleicht vorstellen kann. Diese Mengen müssen allerdings nicht endlich sein. Ein Array ist ja beschränkt durch den Speicher des Rechners. Eine Menge, die wir iterieren können in C++, muss nicht endlich sein. Diese muss also nicht ein Array im Speicher sein und damit auch nicht durch den Speicher eingeschränkt sein. Wichtig ist allerdings, dass Elemente dieser Menge alle vom selben Typ sind. Das heißt, wir müssen entweder einen gemeinsamen Obertypen definieren oder wir hantieren immer nur auf Elemente desselben Typs. Was gibt es für Typen von Iteratoren in C++? Zunächst mal haben wir Iteratoren, die beliebigen Zugriff haben. Das sind die mächtigsten Arten der Iteratoren. Hier können wir beliebige Zeigerarithmetik zum Beispiel durchführen. Das heißt, beliebig den Zeiger in die eine oder andere Richtung schieben. Wir können Ungleichheiten behandeln, das heißt größer und kleiner. Und alle weiteren Argumente, die es für weitere Typen von Iteratoren geben, gelten natürlich auch für diese Arten von Iteratoren. Die nächstschwächere Kategorie sind bidirektional iterierbare Iteratoren. Neben dem Inkrement, welcher durch jeden Iterator definiert wird, ist hier auch ein Dekrement möglich. Das heißt, wir können jetzt nicht nur nach vorne gehen, sondern auch rückwärts iterieren. Wenn man sich an die Iteratoren im .NET Framework erinnert, so sind diese eigentlich nur vorwärts iterierbar. Bidirektionale Iteratoren in C++ sind auch rückwärts iterierbar. Natürlich der einfachste Typ, vorwärts laufend. Diese benötigen eigentlich nur einen Standardkonstruktor und eben eine Palette von Eigenschaften, auf die wir gleich noch näher eingehen werden. Dann gibt es noch die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ein- und Ausgabeoperatoren. Im Prinzip müssen Eingabeoperatoren nur den Gleichheitsoperator, Ausgabeoperatoren den Ungleichheitsoperator implementieren. Ansonsten gelten dieselben Einstufungen wie diese drei Kategorien, die wir eben gesehen haben. Was haben wir für Anforderungen an Iteratoren? Ein Iterator muss kopierbar sein, das heißt, wir können ihn übergeben. Er muss zuweisbar sein, inkrementierbar wurde bereits erwähnt und ganz wichtig, er muss dereferenzierbar sein. Und wenn man sich so diese Anforderungen durchliest, stellt man fest, ein Zeiger ist ein Iterator. Er ist der einfachste Iterator, den man sich vorstellen kann. Natürlich ist ein Zeiger ein sehr spezieller Iterator und er operiert schon auf einem Speicherblock. Das heißt, hier sind wir nicht in diesen unendlichen Raum einer Menge, sondern wirklich im fortlaufenden Speicher. Aber nochmal, ein Zeiger ist ein Iterator, funktioniert also. Schauen wir uns zunächst kurz mal das Konzept der Iteratoren an einer kurzen Demo an. In diesem Demo binde ich einen Standardvektor ein durch die Integration des entsprechenden Headers. Und initialisiere einen Standardvektor von Double Precision Floating Point Zahlen auf ein paar Werte wie 1, 2 und 3. Was ich jetzt tue, ist eine bestimmte Methode aufrufen, nämlich die Beginn-Methode, welche mir den Start eines Iterators liefert. Diesen Start kann ich zum Beispiel speichern in einer Variable Pointer und wir stellen fest, dass diese Variable vom Typ eines Vector Iterators ist Was ich damit tun kann, ist, ich kann sie zum Beispiel inkrementieren und ich kann sie dereferenzieren. Und wenn ich das alles irgendwie verbinde, könnte ich etwas schreiben wie das folgende. Eine Vorschleife, die diesen Pointer verwendet und so lange iteriert, bis das Ergebnis dieses Pointers dasselbe ist wie das, was in numbers.end gespeichert ist. Und in jeder Iteration werde ich diesen Inkrementierungsoperator verwenden. Und dann gebe ich einfach nur die Dereferenzierung dieses Pointers aus. Was ich feststelle ist, dass ich eben genau die drei Zahlen, mit der ich meinen Vektor initialisiert habe, erhalte, 1, 2 und 3. Und das ist die einfachste Form eines Iterators. Einfacher ist nur noch ein wirklicher Pointer, den ich zum Beispiel durch die Erstellung eines Arrays, in dem Fall einfach auf dem Heap, also zum Beispiel ein Double Array, ich nenne das jetzt einfach Numbers 2, ist ein New Double Array von 3, genau dasselbe Ergebnis zu erzeugen. Allerdings in diesem Fall fülle ich das mal selber und sage, okay, Double 0 soll von mir aus 4.0 sein und dann habe ich eben noch zwei weitere, 1 und 2. Und letztendlich kann ich eigentlich genau dasselbe hier auch durchziehen. Ich habe jetzt keine Begin- und End-Methode. Allerdings kann ich mir einfach die Adresse holen von Numbers 2, dem ersten Element zum Beispiel, das dahinter steckt, und die Adresse des letzten Elements. Das kann ich zum Beispiel auch so ausdrücken, indem ich Pointer-Arithmetik vollziehe. Numbers plus 3 zum Beispiel, Numbers 2, sorry, und diesen Pointer auch in diesem Fall immer erhöhe. Und was wir jetzt hier erhalten, ist ein komisches Ergebnis, was daran liegt, weil ich den falschen Startbereich gewählt habe. Ups. Oh. Weil noch nichts drinsteht in Numbers 2. Also hier für 4, 5 und 6. Das heißt, dieser RAW-Speicherblock war am Anfang einfach noch nicht initialisiert, wie es auch standardmäßig in C und C++ ist. Und deshalb standen da noch keine vernünftigen Zahlen drin. Jetzt, wenn ich es ausfülle, habe ich gesehen, im Prinzip läuft es genauso ab. Ich habe also einfach einen Zeiger, den ich durchschiebe und das stellt schon einen gültigen Iterator dar. Ich hätte diesen Zeiger auch dahingehend verwenden können, dass ich das Ganze eben auch fülle am Anfang. Also zum Beispiel mit Zahlen wie alles auf 10 setzen. Einfach nur als Beispiel. Und ich mache das jetzt in zwei Schleifen, nur damit man es nochmal feststellt. Und in dem Fall wären quasi die ersten Initialisierungen völlig irrelevant. Die werden alle überschrieben durch 10. Was ich hier halte, ist 10 dreimal. Und natürlich kann ich sogar so weit gehen, weil ein Zeiger im Prinzip schon mir wirklich einen Random Access, also beliebigen Zugriff gewährt, dass ich sage, okay, anstelle dieses Zeigers, den ich immer weiterschiebe, inkrementiere ich jetzt hier einfach standardmäßig, fange bei 0 an, zähle den Zähler einfach immer hoch, bis ich bei 3 bin, erhöhe den und mache im Prinzip nichts anderes wie Numbers 2 an der Eaton-Stelle und setzt es einfach immer auf das Eat-Element. Das ist im Prinzip nichts anderes wie das, was wir eben gesehen haben, nur natürlich sehr viel einfacher geschrieben. Und im Prinzip kriege ich jetzt einfach 0, 1, 2 raus und das ist genau das, was ich auch erwartet hätte. Aber das ist im Prinzip die Quintessenz von Iteratoren. Das ist im Prinzip ein sehr allgemeines Konzept, das natürlich bei Zeigern sehr speziell auftritt und die einfachste Form eines Iterators darstellt. In C++ 11 ist nun eine neue Möglichkeit hinzugekommen, über solche Iteratoren zu iterieren, nämlich die sogenannte Iteratorschleife. Im Prinzip ist es genau das, was wir in C# unter dem for-each-Schleife kennen. Und das heißt, das ist aber auch range-based for. Es macht diese klassische for-Schleife unnötig, die wir gerade eben sehr kompliziert ausgeschrieben haben, wo wir Begin- und End-Methode verwendet haben oder direkt uns Adressen angeschaut haben von Elementen. Die Syntax sieht wie folgt aus. Wir verwenden einfach das for-Schlüsselwort. Aber anstelle jetzt von drei Segmenten, nämlich dem Beginn einer Kondition und einem Schleifenende, tun wir einfach nur einen Ausdruck einfügen, der durch den Doppelpunkt-Operator getrennt wird. Und der trennt eine Variablendeklaration von dem eigentlichen Iterator, den wir ansprechen wollen. Und wir werden gleich feststellen, wie viel bequemer unser Leben dadurch wird. Wir sollten, wenn möglich, die Variable als const anlegen. Im Prinzip ist es dann nur eine Unterscheidung, ob wir den const-Teil ansprechen wollen oder einen const-Pointer, wenn es einen gibt, oder aber auch einen Pointer, bei dem wir eben explizit Veränderungen dann durchnehmen können am dahinterliegenden Objekt. Und für zusammengesetzte Typen sollten wir Referenzen verwenden. Das sind eigentlich Standard-C++-Paradigmen, die wir hier anstoßen. Wenn möglich immer Referenzen verwenden, außer es handelt sich natürlich um sehr kleine Elemente, dann müssen wir das nicht tun. Die magische Zahl ist bei 64-Bit-Systemen immer 8 Byte. Aber es kann natürlich Argumente auch geben, Referenzen auch für kleinere Elemente zu verwenden. Okay, betrachten wir das kurz im Beispiel. Ich bin wieder zurück bei unserem vorhergehenden Beispiel, wo wir eine sehr lange Version dieser Vorschleife haben, und was wir jetzt im Prinzip machen könnten, ist einfach nur zu schreiben AutoNumber für Numbers und dieselbe Ausgabe kopieren. Nur kann ich mir CD-Referenzierung sparen, das erhalte ich jetzt sofort. Und jetzt stelle ich fest, das ist, also nur um es nochmal zu verdeutlichen, schon wesentlich schöner zu schreiben und ich finde auch zu verstehen. Wir sagen einfach, für alle Zahlen in diesen Zahlen wollen wir durchgehen und wollen die einfach immer ausgeben. Wir sparen uns dann diese kryptische Dereferenzierung, wir sparen uns diesen Vergleich. Im Prinzip ist es genauso, was wir haben möchten. Wenn wir von Anfang an sagen, wir verwenden das nur zur Ausgabe und wollen nichts überschreiben, wie eben angemerkt, sollten wir const verwenden. Und ansonsten kann es in den meisten Fällen auch nicht schaden, eine Referenz auf das dahinterliegende Element anzugeben. Wenn wir das tun, erhalten wir diese Ausgabe 1, 2, 3 und wir können diese Schleife natürlich wie die andere Schleife auch verwenden zur Eingabe. Ich spare mir jetzt das Const, dadurch darf ich das Element beschreiben. Ich hole mir vielleicht jetzt noch einen externen Zähler. Lass ihn mal bei 10 starten und ich sage jetzt, meine Zahl soll gleich dem Inkrement von diesen i sein. Ich mache das jetzt in zwei Schleifen, damit wir das wieder hintereinander sehen. Und dann stelle ich fest, das ist jetzt 10, 11, 12. Also auch mit dieser neuen Art der Iteratorschleife kann ich nach wie vor die Elemente auch setzen. Das heißt, ich muss mich nur entscheiden, was möchte ich machen. Wenn ich eine Referenz nehme und gleichzeitig natürlich noch const weglasse, kann ich es auch immer beschreiben, wenn es diesen Iterator gibt. Ansonsten immer natürlich im günstigen Fall const dazusetzen, um solche Schreibzugriffe im besten Fall zu vermeiden, außer man möchte die wirklich dazu nehmen. Aber das ist im Prinzip alles, was man für die Iteratorschleife wissen muss. Also sehr einfaches Konzept, sehr mächtig und auch sehr elegant in der Verwendung. Natürlich kann man sich jetzt fragen, warum sind diese Iteratoren überhaupt so nützlich? Würde es nicht reichen, immer klassische Vorschleifen zu verwenden und einfach drüber zu iterieren und die Elemente dann anzusprechen? Natürlich ist das sehr häufig ein Fall eine performante Lösung, ist allerdings nicht sehr generisch und auch nicht sehr hilfreich. Wenn wir uns die Standard Template Library anschauen, stellen wir fest, dass diese uns jede Menge Algorithmen bietet und auch sehr viel performante Algorithmen. Das heißt, wir haben hier vorgefertigte Lösungen für eine Vielzahl von algorithmischen Problemen, vor denen wir stehen werden in unserem Programm, das wir erstellen. Und die meisten dieser Algorithmen bauen eben auf Iteratoren auf. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn das erzeugt eine sehr hohe Flexibilität. Es ist sehr dynamisch und gleichzeitig performant. Im Prinzip muss ja nicht sehr viel bekannt sein über die Datenstruktur, auf die dahinter iteriert wird. Der Iterator abstrahiert diese Datenstruktur. Das heißt, im Prinzip verhält sich dann eine Linked List genauso wie ein Vektor. Und das ist etwas, das den STL-Algorithmen im Prinzip völlig egal ist. Denen ist nur wichtig, dass beides ein Iterator zur Verfügung stellt, der es ermöglicht, über die Elemente dieser Mengen zu iterieren. Wir werden uns jetzt ein kurzes Beispiel anschauen, indem wir den Header Algorithm verwenden. Algorithm beinhaltet einige sehr interessante Algorithmen, zum Beispiel einen For-Each-Algorithmus, sehr einfachen, oder aber auch Sort, den werden wir eben betrachten. Und dieser Algorithmus wird gleichzeitig für uns das allgemeine Schema der STL-Algorithmen kennzeichnen. Ich binde jetzt den Algorithm-Header ein und habe jetzt hier nach wie vor meine Zahlen, die ich jetzt noch um ein paar Elemente erweitern möchte, wie -1.0, 1.1 oder aber auch 5.9. Völlig willkürliche Zahlen im Prinzip. Und was ich jetzt verwenden möchte, ist der Standard-Sort-Algorithmus. Und wir stellen fest, der benötigt im Prinzip zwei Argumente von einem komischen Typ. Allerdings ist dieser Typ nichts anderes wie ein Template-Argument und der wird automatisch inferiert. Was wir brauchen, ist ein Random Iterator und zwei Stück, wie so häufig in C++, nämlich einen, um das erste Element und einen, um das letzte Element zu kennzeichnen. Wir haben auch schon gesehen, dafür gibt es zwei Methoden, nämlich eine Begin-Methode und eine End-Methode. Das ist das Schöne. Sort setzt Anforderungen an diesen Iterator, die erfüllt sein müssen. In dem Fall ist die Anforderung, dass es ein beschreibbarer Iterator ist, also einer, der auch zur Eingabe genutzt werden kann. Denn wir haben gesehen, Sort an sich gibt uns nichts zurück, daher als Rückgabetyp Void. Und das sorgt dafür, dass wir eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt inferieren können, dass die Iteratoren, die wir übergeben, auch eben zur Veränderung des Objekts, in dem Fall dieses Vektors Numbers, verwendet wird. Das heißt, wir schreiben jetzt zwei Range-Based For Loops, beide einfach const und beide einfach nur zur Ausgabe gedacht. Und ich gebe jetzt hier einfach die Zahl aus, nochmal kurz eine Endline. Im Prinzip nochmal dasselbe danach, nur damit wir sehen, dass die Zahlen sortiert werden. Das heißt, am Anfang habe ich im Prinzip meine willkürliche Menge 1, 2, 3, minus 1 bis 5.9 und danach ist das Ganze sortiert. Minus 1 ist also jetzt an die erste Stelle vorgerückt, 5.9 ist ganz hinten geblieben. Allerdings sehen wir, dass das vorletzte Element jetzt die 3 ist, das heißt, es wurde eindeutig weitergerückt. Und das bedeutet, der Sort-Algorithmus hat im Prinzip unsere Menge sortiert. Und das ohne zu wissen, wie die Menge jetzt aussieht, zum Beispiel wie der Speicher hier verteilt ist. Wir hätten das natürlich jetzt hier auch als Linked List anlegen können. Und im Prinzip wäre der Sort-Algorithmus genauso gegangen. Das heißt, völlig unabhängig vom konkreten Layout stellen wir fest, Sort sortiert einfach die Eingabemenge. Und das ist im Prinzip das Konzept, das in der Standard Template Library an sehr vielen Stellen verwendet wird. Wir haben immer mindestens zwei Übergabeelemente, nämlich eins, das den Beginn eines Iterators und eins, das das Ende eines Iterators markiert. Und beide zusammen formen eben den Iterator. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie können wir selbst iterierbare Objekte bauen? Im Prinzip ist es sehr, sehr einfach möglich. Wir müssen eigentlich nur zwei Methoden implementieren, nämlich ein Begin und ein End. Und dieser Typ Iterator, der hier steht, das ist kein konkreter Typ, sondern im Prinzip ist es ein beliebiger Typ, der nur die Anforderungen an einen Iterator erfüllen muss. Das heißt, wir nennen uns im einfachsten Fall einfach ein Pointer. Alternativ können wir auch Funktionen bereitstellen. Das heißt, wenn wir einen eigenen Typ T haben, der allerdings keinen Iterator an sich bereitstellt durch Beginn und End, können wir einfach Funktionen erstellen, die Referenzen auf diesen Typ als Parameter annehmen und uns den Iterator zurückgeben. Wichtig, Methoden sind bevorzugt. Das heißt, wenn beide Implementierungen existieren, werden die Methoden verwendet. Und ebenso werden unveränderliche bevorzugt. Das heißt, wenn ich einen Const-Iterator habe und dieser Const-Iterator eben angesprochen wird, wird dieser auch verwendet. Natürlich ist ein Nicht-Const-Iterator wesentlich allgemeiner. Allerdings sind Const-Iteratoren ja auch die einzige Möglichkeit, angesprochen zu werden, wenn ich ein Objekt als Const markiert habe. Daher sind sie eingeschränkter und allgemein eben bevorzugt. Wie erstelle ich dann Iteratoren ganz konkret? Im Prinzip ist es ja nur eine Klasse mit gewünschten Eigenschaften, wenn ich ganz, ganz einfach sein möchte, einfach ein Zeiger. Und das ist auch in sehr, sehr vielen Fällen, wo ich wirklich ein Speicherlayout habe, das schon darauf ausgelegt ist, dass ich quasi direkt im Speicher iterieren kann, ein durchaus annehmbarer Fall. Es ist außerdem auch möglich, von einem Standard-Iterator zu erben. Dieser Standard-Iterator bietet eben schon einige Standard-Implementierungen und ich kann mich dann entscheiden, wie ich die annehmen möchte. Das ist außerdem auch sehr gut in Zusammenarbeit mit den Traits. Traits werden wir in diesem Kurs nicht besprechen. Das geht dann eher in die Ecke der Template-Meta-Programmierung. Allerdings schauen wir uns jetzt noch kurz an, anhand eines Beispiels, wie ich eben ein iterierbares Objekt mit einem eigenen Iterator erstelle. Wie so häufig starte ich mit einer eigenen Klasse Foo. Und in dieser Klasse Foo werde ich jetzt zwei Methoden hinzufügen, nämlich eine Beginn- und eine Endmethode. Ich lasse jetzt erstmal noch den Rückgabetyp weg und lege jetzt erstmal nur diese Methoden an. Wichtig ist, im Prinzip verändern die ja noch nichts. Das heißt, ich kann die ruhig als Const markieren. Das hat keine Auswirkungen auf den Iterator, den ich zurückgebe, zumindest nicht direkt. Wenn es natürlich ein Iterator ist, der Foo verändert, dann sollte ich das Const vielleicht eher wegnehmen, da vielleicht eine Referenz auf Foo mitgegeben wird. Und somit kann ich natürlich Veränderungen durchführen und der Compiler erkennt das. Für einen konstanten Iterator ist das Const allerdings durchaus sehr sinnvoll. Was ich jetzt im sehr einfachsten Fall machen könnte, wäre zum Beispiel einfach nur mal zu sehen, dass das auch funktioniert, diesen Standardvektor hier zu wrappen und einfach nur das zurückzugeben. Und nehmen wir den mal numbers.begin und hier numbers.end. Und natürlich geben die jetzt auch was zurück und wir stellen schon fest, Return Type doesn't matter the Function Type. Natürlich nicht. Was wir zurückkriegen, ist ja ein spezieller Iterator, nämlich ein Const Iterator. Den gebe ich jetzt hier einfach mal an. Standard Vektor von Double Const Iterator. Und hier nochmal dasselbe. Kann ich natürlich auch per TypeDef ein bisschen vereinfachen. Dann stelle ich fest, wenn ich jetzt hier mein Foo Numbers erstelle, dann funktioniert das schon. Und ich kann über die Numbers iterieren. wenn ich natürlich noch den Konstruktor richtig aufführe, machen wir das noch schnell. Numbers. Und dann legen wir einfach unsere Zahlen rein. Und wir sehen, ich iteriere jetzt hier über mein eigenes Objekt foo. Im Prinzip ist es im Moment nur ein Wrapper. Was ich natürlich auch tun kann, ist mir entsprechend selber so einen Iterator zu basteln. Zum Beispiel als eine nested class, die man dann außerhalb nicht sieht. Vielleicht protected hier, und geerbte Klassen diese auch noch über als Zugriff haben. Und ich nenne sie einfach mal foo-iterator. Im Prinzip operiert foo-iterator einfach nur auf unser foo. Wir machen es jetzt aber ein bisschen einfacher. Wir lassen dieses Objekt foo-iterator einfach in einem Bereich iterieren, der nicht im Speicher irgendwie ist. Ich gebe den also einen Start und ein Ende mit. Ich tue das gerappte jetzt hier auch einfach mal entfernen. Und was ich im Prinzip tue, ist, mein foo zu reduzieren auf wirklich nur zwei Methoden, Begin und End, die dann entsprechend Instanzen von foo-iterator zurückgeben werden. Und mache ihn jetzt ruhig öffentlich. Sehr schön. Und natürlich brauche ich das Save für End. Die Frage ist jetzt, muss ein Iterator immer Anfang und Ende wissen? Im Allgemeinen natürlich nicht, da ein Iterator einfach immer so weit läuft. Das heißt, ich hole mir jetzt einfach einen Foo-Iterator von 0 zum Beispiel und einen Foo-Iterator von 5 und der soll jetzt die Zahlen von 0 bis 5 abdecken. Also, tun wir hier den Start uns merken und dann müssen wir nur noch unsere Operatoren entsprechend mitnehmen. Zum Beispiel erhalten wir durch die Dereferenzierung einfach einen Integer und sonst einfach nur den Startwert irgendwie zurückliefern. Was soll beim Inkrement passieren? Also beim Inkrement erhalten wir immer eine Referenz auf den aktuellen foo-iterator und was wir im Prinzip machen, ist am Ende this zurückgeben und natürlich den Start irgendwie inkrementieren. Okay, damit haben wir eine Möglichkeit, wie wir nach vorne schreiten, eine Möglichkeit zum Dereferenzieren. Was wir noch nicht haben, ist irgendwie ein Vergleich. Den müssen wir jetzt noch implementieren. Der Vergleichsoperator ist einfach eine Funktion, deshalb definiere ich ihn dennoch in der Klasse über den Friend-Modifizierer. Also einfach ein Pool, der zurückgegeben wird, ein Ungleich-Operator, der auf zwei Instanzen von einem Foo-Iterator basiert. Und im Prinzip interessiert mich hier nur, ob der aktuelle Startwert ungleich dem Startwert von dem anderen Iterator ist. Also nennen wir das vielleicht auch sogar nicht mehr Start, sondern N. Und wir stellen fest, im Prinzip sind das wirklich nur drei Methoden, die wir hier implementieren müssen, um so einen einfachen, vorwärtslaufenden Iterator zu erstellen, um unser foo jetzt irgendwie noch weiter auszuarbeiten, können wir noch zwei Felder mitnehmen, nämlich ein Start und ein End und einen Konstruktor, dem wir das irgendwie übergeben. Also in Start, in End Und ich initialisiere die Felder einfach entsprechend. Okay. Ich nenne das jetzt einfach mal Ende. Start und Ende. Okay. So weit, so gut. Jetzt konstruiere ich mein Objekt einfach durch 0 und 5 zum Beispiel und gehe durch den Iterator durch, wobei der eine mit 0 konstruiert wird, der andere mit 5 und am Ende sollten sich beide in dem Punkt 5 dann nicht mehr unterscheiden und ich sehe, ich gehe einfach von 0 bis implizit 4 und exklusive 5. Und das heißt, ich habe im Prinzip jetzt hier sowas erstellt wie ein Range-Typ mit einem Range-Iterator. Das heißt, ich könnte es einfach mal schnell auch umbenennen, damit das ganz klar wird. Und wir sehen nochmal, ich musste nur drei Operatoren mitnehmen. Einen Ungleichheitsoperator, einen Inkrementierungsoperator und einen Dereferenzierungsoperator. Und wenn ich das mache, dann habe ich im Prinzip alle Anforderungen erfüllt, die ein solcher Iterator eben mit sich bringt und kann den einfach verwenden, ohne dass jetzt im Hintergrund irgendwie konkret im Speicher eine Menge steht von diesen Zahlen, kann ich einfach darüber iterieren. Und das stellen wir jetzt nochmal zum Abschluss fest, indem ich einfach mal bis 500 hier gehe und am Ende sehe ich, habe jetzt wirklich ja alle Zahlen erzeugt, relativ schnell. Und die stehen nirgends irgendwo explizit im Speicher. In diesem Modul haben wir gesehen, dass Iteratoren so ziemlich eines der mächtigsten Konzepte von C++ darstellen. C++ lebt von den Iteratoren, da C++ auch sehr stark von der Standard-Template-Library lebt und die dahingehend implementierten Algorithmen bauen sehr stark auf die Flexibilität von Iteratoren auf. Iteratoren sind ein Konzept, das in sehr vielen anderen Programmiersprachen sehr tief verwurzelt sind und die Eigenschaft, Iteratoren zu meistern, ist eine der grundlegenden Eigenschaften jedes C++-Programmierers.